Willkommen zur Pasta Party, dem Ernährungspodcast für Sportler und aktive Menschen. Unter dem Motto Nutrition meets Science dreht sich hier alles um die gesunde und zielgerichtete Ernährung. Im Alltag, im Training und im Wettkampf. Und hier sind eure Hosts, der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher.
Hallo Caro, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Hallo Frank, ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen, danke. Du hoffentlich auch, nicht ertrunken im Wasser.
Ich auch, ja, wir haben ja schon eine Ausgabe letzte Woche gesendet, die wir schon im alten Jahr aufgenommen hatten. Ich bin auf jeden Fall wieder nüchtern ins Jahr gekommen, wie in den anderen Jahren auch. Und das Thema, naja, hat eigentlich nur namentlich damit Verwandtschaft. Und wahrscheinlich wirst du mich wie jeder gewissenhafte Coach auch für den Namen verhauen. Wir reden über nüchtern Training. Oder ist das ein verbotenes Wort?
Nein, verbotenes Wort ist es. Es ist nicht. Es ist ein Teil unqualifiziertes Wort. Das ist jetzt aber auch ein saublödes Wort gewesen.
Ja, aber ich glaube, unter dem Begriff weiß jeder da draußen, der Sport macht, was damit gemeint ist. Es geht darum, zu trainieren, ohne vorher eine Kohlenhydratmast zu betreiben, sondern im Gegenteil, es geht darum zu trainieren, ohne groß Zucker im Blut zu haben. Kann man das so sagen?
Ja, so kann man es sagen. Und wir gehen noch einen kleinen Schritt mehr ins Detail. Und dieses Detail ist wirklich entscheidend in dem Zusammenhang. Und zwar, ja, wie du sagtest, richtig keinen Zucker im Blut haben. Ich denke, du hast da auf die Zufuhr von außen angespielt, Sportgetränke, Gel etc. pp. Aber entscheidend in dem Zusammenhang mit dem sogenannten Train-Low-Training, jetzt nehmen wir mal den richtigen Begriff, dieses Train-Low-Training, dieser Begriff Train-Low, der bezieht sich nicht etwa auf die Intensität, wie man meinen könnte, der Einheit, sondern auf den Zustand der Kohlenhydrat, also der Glykogenspeicher im Körper. Und eine Grundvoraussetzung, damit eben diese Zielsetzung des Trainings, nämlich den Fettstoffwechsel zu optimieren, erfüllt werden kann, ist es, dass wir oder der Athlet natürlich, dass der Athlet mit leeren Speichern, mit leeren Glykogenspeichern an den Start geht.
Ja, du hast den wichtigsten Begriff schon genannt, das ist der Fettstoffwechsel. Jetzt sind wir am Jahresbeginn, viele Menschen halten noch an ihren guten Vorsätzen fest, wollen Gewicht abnehmen, aber ich glaube, da müssen wir auch die ein oder andere Illusion enttäuschen. Fettstoffwechseltraining heißt nicht gleich, das ist die Diät schlechthin und ich nehme automatisch ab, wenn ich sowas betreibe.
Nein, also sollte ich da schaffen, etwas mein Gewichtsmanagement in die Richtung Gewichtsabnahme zu unterstützen, dann ist es gerade jetzt um die Zeit für sehr viele heute ein positiver Nebeneffekt, möglicherweise. Aber grundsätzlich geht es bei diesem nüchtern Training, / Train-Low-Training, einfach darum, dass man die Aktivität, die Funktionalität des Fettstoffwechsels, der ja ein großes energieliefendes System darstellt, zu verbessern.
Ja, das ist ja ein hehres Ziel. Alle, die lang ausdauernd unterwegs sind, die wissen, dass das letztendlich die Basis von ganz vielem ist, von einer Ausdauerleistungsfähigkeit über lange Strecken. Nähern wir uns dem Thema mal weiter an. Du hast schon gesagt, eine wesentliche Grundlage ist, dass das Ganze mit leeren Speichern absolviert wird und dass es auch ohne Zufuhr von Kohlenhydraten über eine gewisse Dauer erfolgt. Bleiben wir mal bei der Dauer. Was ist sinnvoll, was ist notwendig und ab wann wird es vielleicht sogar auch gefährlich?
Also was die Dauer anbelangt, gibt es natürlich keine fixen Messzahlen, weil das von vielen verschiedenen Faktoren auch abhängt, wie zum Beispiel Ja, der Athlet hat, der ist der, was das Immunsystem anbelangt, sehr fragil. Wie schaut es bei dem aus mit seinen Eisenspeichern etc.? Aber grundsätzlich gehen wir mal davon aus, dass wir einen gesunden Menschen vor uns haben. Dann sollte man aber trotzdem in dieser, also solche Trainingseinheit mit diesen leeren Speichern ohne Zufuhr von außen, nicht länger als so 90 Minuten machen, weil ansonsten wird es dann halt schon möglicherweise eben kritisch in Richtung Beeinträchtigung Immunsystem, Knochen, Knorpel, Gesundheit, auch hormonelle Systeme. Natürlich nicht von einer Einheit werden die negativ beeinträchtigt, aber man sollte sich schon der Problematik bewusst sein, die sich ergibt, wenn man das Ganze einfach übertreibt.
Ja, die Dosis macht das
Genau.
Gift. Der Spruch hat dich wahrscheinlich lange begleitet durch deine berufliche Laufbahn als Pharmazeutin. Genau. Also die Dosis ist in diesem Falle die Dauer. Ja, das kann halt irgendwann kippen. Damit es nicht kippt, wie muss ich das Ganze denn einbinden, so in meine Gesamternährungsstrategie vorher und vor allen Dingen auch hinterher, damit es keinen negativen Effekt hat?
Also einbinden kann ich es folgendermaßen. Erst einmal ganz wichtig, sich überlegen, wie oft mache ich das? Das natürlich mit dem Trainer absprechen. Also definitiv nicht fünfmal in der Woche oder auch nicht dreimal in der Woche, sondern halt punktuell einstreuen als Instrument, eben um diesen Fettstoffwechsel zu manipulieren, zu optimieren in dem Fall. Dann sagten wir ja, dass es wichtig ist, eben mit so leer wie möglichen Speichern zu starten. Das bedeutet aber nicht, das wird manchmal missinterpretiert, dass man am Vorabend, bloß als Beispiel, man macht in der Früh dieses klassische Train-Low-Training und geht am Vorabend aus den Kohlenhydraten raus. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich am Vorabend fasten muss. Das ist immer der Punkt, sondern dass ich natürlich Energie zuführe, um eben die Energiebilanz dieses Tages ausgeglichen zu halten und dass ich dann in Richtung Eiweiß und Fett esse. Also ich faste nicht, aber ich vermeide und reduziere soweit halt möglich die Kohlenhydrate am Vorabend. Das ist dieser erste gedankliche Ansatzpunkt. Dann sollte ich es am Morgen machen, das ist halt einfach am leichtesten. Dann hat sich sowieso nochmal was da an restlichem Glykogen in Leber und Muskulatur, ist vor allem in Leber, reduziert, ganz einfach aus dem Grund, weil unser Körper in der Nacht Energie braucht und es ist eben dieses Glykogen, diese Kohlenhydrate, um diese ganzen lebenserhaltenden regenerativen Prozesse in der Nacht am Laufen zu halten. Da läuft ja der ganze Motor auf Hochtouren in Richtung Wartung, in Richtung Regeneration. Und dann starte ich zum Beispiel mit Wasser, mit Tee, mit schwarzem Kaffee, also mit Flüssigkeit, ohne Zufuhr von Zucker oder Süßstoffen. Und dann geht es eben los, entweder Laufen oder Radfahren mit Wasser, Intensität halt je nach Trainingszustand und wo ich schlussendlich auch hin möchte. Und dann so nach 60, 90 Minuten aufhören. Sollte ich das länger machen? Es gibt da Athleten, die machen das stundenlang. Die Anne zum Beispiel, die Anne Haug ist da so ein Fan davon, dass die das dann schon jenseits der 90 Minuten macht. Also nicht stundenlang, aber halt länger als 90 Minuten. Und da haben jetzt wir zum Beispiel dieses Train Low Getränk, das schlussendlich Eiweißstrukturen schützt und vom zweiten Ansatz her, neben dem Schutz der Eiweißstrukturen, auch den Blutzucker stabilisiert, ohne aber letztendlich die Ausprägung, die Ausbildung des Fettstoffwechsels in irgendeiner Weise negativ beeinträchtigt. So, dann bin ich fertig und dann sollte ich schon wieder Energie und auch Kohlenhydrate zuführen. Und da hat man dann auch wieder so die Möglichkeit, mit dem Zeitfenster mal zu spielen, entweder sofort nach der Belastung zuführen oder vielleicht sich erst noch duschen und dann noch eine halbe Stunde. Also einfach mit den Versorgungsstrategie-Möglichkeiten spielen, weil das uns wieder die Möglichkeit gibt, eben verschiedene adaptive Wege, also Anpassungswege zu aktivieren und damit auch unsere sogenannte metabolische Flexibilität in ihrer Ausprägung zu modulieren.
Ja. Du hast die Anne Haug erwähnt. Wir wissen aber, nicht alles, was für den Profi gut ist im Training, ist auch für den Breitensportler gut. Für wen ist denn dieses Fettstoffwechseltraining per Train-Low-Methode geeignet?
Also grundsätzlich, je nach Länge halt, unterschiedlich ist ganz klar, ist dieses Train-Low-Training geeignet für jeden Sportler, der, also wo halt die Sportart einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel nach sich zieht. Und diese Einheiten, die geben halt auch, wenn ich jetzt sage, aerobe Stabilität, dann ist das irgendwie vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, aber es tut an sich auch mal gut, ohne irgendwas da zu agieren, wenn ich das 30, 60 Minuten mache. Und je länger die Belastungen in der Sportart sind, also Radfahren oder halt Triathlon, umso wichtiger ist natürlich auch, dass meine energieliefernden Systeme, also der Kohlenhydratstoffwechsel tipptopp funktioniert, aber natürlich auch der Fettstoffwechsel.
Ist das eine Voraussetzung? Das heißt, brauche ich schon einen sportlichen Background oder kann ich damit auch als Neueinsteiger in den Ausdauersport gleich beginnen?
Kann ich eigentlich schon. Ich würde natürlich nicht anfangen mit 60 Minuten, sondern vielleicht mal 30 Sekunden, lockere Intensität, mal schauen, wie fühlt sich das Ganze für mich an. Ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Das Ganze wird ja auch therapeutisch eingesetzt.
Ja, da gibt es nämlich ganz, ganz interessante Ansätze von dieser Train Low oder wenn man es medizinisch betrachtet, von der Low Carb Basisernährungsstrategie. Zum Beispiel bei Erkrankungen wie Epilepsie. Da ist nämlich so, dass der Fettstoffwechsel halt sehr dominant läuft, dann werden ja diese sogenannten Ketone stoffwechselmäßig gebildet. Und diese Ketone weiß man, dass sie die Nervenzellen schützen und auch die Energieversorgung unseres Gehirns verbessern und gleichzeitig auch Entzündungsaktivitäten abfedern können. Aber wie überall gibt es natürlich auch die Kehrseite von der Medaille. Also soll jetzt nicht eine Aufforderung zu Low Carb im chronischen Basisernährungsbereich sein, bitte nicht, weil die Nebenwirkung davon kann sein, zum Beispiel die Entwicklung von Insulinresistenz oder auch Erhöhung von bestimmten Blutfettwerten.
Ja, es ist ja ein Fettstoffwechsel oder ein Stoffwechseltraining. Wie ist das grundsätzlich so mit Stoffwechselkrankheiten im Kohlenhydratstoffwechselbereich? Das Prominenteste sicher Diabetes. Ist das für Diabetiker geeignet oder kontraindiziert?
Ja, das kommt darauf an, wie man es einsetzt. Wenn der Diabetiker, wenn der sich hochintensiv belastet, dann wird sich der auch mit Kohlenhydraten versorgen müssen. Es geht da in dem Kontext Kohlenhydrate eher gedanklich darum, es gibt tatsächlich Menschen, die halt Probleme haben, auch die Kohlenhydrate aufzunehmen. Und wenn man schon weiß, oh Gott, das geht bei mir halt überhaupt nicht und das wirklich eine fundierte Grundlage ist und man da nichts oder wenig dagegen machen kann, dann ist natürlich für solche Menschen ganz wichtig, dass sie ihren Fettstoffwechsel gut trainieren.
Gibt's ansonsten Kontraindikationen, ganz klare medizinische, wo du sagst, da verbietet sich das?
Dieses Train Low, ja, also wo ich auf jeden Fall ganz, ganz vorsichtig wäre, sind Sportler, die in der Vergangenheit schon mit Ermüdungsbrüchen behaftet waren, und zwar,
Also diese ganzen Jan Frodenos und Lucy Charles und wie sie alle
ja,
heißen,
genau, und diese ganz, ganz, diese unzählige Anzahl von Age-Groupern, die da auch schon betroffen waren. Ist wichtig jetzt an der Stelle zu sagen, man bekommt auf jeden Fall, man kann nicht den kausalen Zusammenhang herstellen, dass man sagt, wenn ich jetzt Train Low oder nüchtern Training mache, dann bekomme ich einen Ermüdungsbruch. Das wäre einfach total falsch. Aber es ist so, wenn man einen Ermüdungsbruch hat, ja, das kann jeder Orthopäde bestätigen, x verschiedene Hintergründe. Aber also ein Mosaikstein in diesem Kontext Ermüdungsbruch ist die Tatsache, dass man weiß, wenn während intensiverer Belastungen auch der Blutzuckerspiegel zu weit abfällt, also diese Kohlenhydratkarenz dann da ist, dass dann eben auch ein vermehrter Knochenknorpel-Turnover gemessen werden kann, also Abbau dieser Strukturen, einfach aus dem Grund, weil daraus wieder umständlich in der Leber Zucker produziert wird. Und ich habe jetzt in meiner Arbeit schon sehr oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Sportlern spreche, und dann kommt man unweigerlich halt auch auf dieses Thema, was hattest du denn an Verletzungen in der Vergangenheit und, und. Und diese Thematik Ermüdungsbrüche ist ja definitiv nicht so selten. Dass dann, wenn man es dann hinterfragt, häufig, also wirklich auffallend häufig, die Aussage kommt, ja, ich glaube, ich habe das da mit dem Bereich nüchtern Training schon etwas übertrieben. Also da sollte man schon vorsichtig agieren.
Es gibt Trainer und Coaches, die sagen ganz selbstkritisch, ein Überlastungsbruch ist immer der Fehler eines Trainers, weil das Trainingsregime nicht gestimmt hat. Das hört sich ja so an, als wenn du dem auch so ein bisschen zustimmst.
Nein, ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, dass der, ja, natürlich kann das Training falsch angelegt sein, aber ich würde sagen, dieses vermeintlich zu intensive, zu harte Training wurde einfach nicht adäquat, wurde einfach zu schlecht versorgt. Zu schlecht und zu falsch.
Ja. Wie gesagt, das Ganze ist ein Eingriff in den Stoffwechsel und wir wissen, auch andere Systeme hängen eng mit dem Stoffwechsel zusammen. Wie ist das, wenn ich jetzt im Winter eh laufend erkältet bin? Soll ich dann auch noch schlecht mit Kohlenhydraten versorgt laufen?
Ist eher nicht so ratsam, und zwar ganz einfach aus dem Grund, man kann sich's simpel vorstellen, großer Teil unserer immunkompetenten Zellen, die lebt einfach von Zucker, von Traubenzucker. Und wenn ich jetzt da stundenlang durch die Pampa renne oder radle, ist ja egal, eben mit diesem abgefallenen Blutzuckerspiegel, also mit dieser nicht ausreichenden Versorgung von Kohlenhydraten querstrich Zuckern, dann setze ich im Prinzip auch, vereinfacht dargestellt, mein Immunsystem auf Diät.
Ja, und das kann nicht gut
Das
gehen, wenn man
kann
eh
nicht,
anfällig ist. Ne?
so wirklich gut gehen.
Ja, gehen wir noch mal so ein bisschen in die Praxis. Was tun wir denn, damit es gut geht? Also, wie gesagt, die Basis haben wir schon gesagt. Die Ernährung rundherum muss stimmen. Mal von dem einen weniger, mal von dem anderen mehr. Praktikabel ist das wahrscheinlich tatsächlich, das Ganze morgens durchzuführen, vor einem ausgiebigen
Ja, also
Frühstück.
ich finde auch, dass morgens, wenn man es morgens macht, am einfachsten ist. Erstens kann man es am Abend schön regeln über die Abendernährung. Dann hat man noch den Punkt, dass sie in der Nacht sowieso nochmal alles nochmal entleert. Und dann in der Früh beginnt der Tag. Da habe ich auch noch nicht zu arbeiten gehabt oder wie auch immer. Oder hohe Konzentrationsleistung erforderlich. Und dann kann ich diese Einheit gleich absolvieren. Schwieriger finde ich, wird es immer, wenn es Athleten zu fortgeschrittener Tageszeit machen. Weil dann hat man ja das Problem, man braucht A, die Energie. Und dann B, dass man wirklich auf die Kohlenhydrate verzichtet, wenn man es lege artis machen möchte. Und gerade wenn man jetzt eine Arbeit hat, wo halt auch kognitive, mentale Leistungsfähigkeit voraussetzt oder auch körperlich, dann fährt man halt da schon ein bisschen im Notstrombetrieb.
Ja, jetzt haben wir ja gesagt, das Grundlegende ist der Verzicht auf die Kohlenhydrate im Vorfeld. Wenn man so in manche Trainingspläne reinschaut, dann wird man, wenn man sich auf ein Piktogramm, auf ein Icon einigen müsste für diese Einheiten, am ehesten zwei Espresso-Tasten da finden. Also der doppelte Espresso wird von einigen Trainern da empfohlen. Funktioniert das und wenn ja, warum?
Also der pusht dich halt einfach ein bisschen und ich denke, man ist einfach besser bereit, um das mental auch wegzustecken. Also Studien, die belegen sollten, dass dieses Koffein auch positiven Einfluss auf den Stoffwechsel, auf den Fettstoffwechsel hat. Also da gibt's jetzt nicht wirklich was evidenzbasiertes. Es gibt Studien, aber wissen wir beide, evidenzbasiert ist nochmal eine andere Liga.
Schade.
Aber ich glaube schon, dass es leichter geht, so ein Espresso. Du bist voll motiviert, tschakka, quäl dich, du Sau. Und dann geht es einfach von der Motivation her. Und dann rennst halt gleich einmal ein bisschen leichter.
Ich sehe da eine Nebenwirkung, die mir immer aufgefallen ist, wenn ich das gemacht habe und wirklich nur Kaffee zu mir genommen habe vor dem Start. Wenn ich das Indoor und auch Outdoor beim Laufen mache, Indoor und beim Radfahren, ich schwitze anders. Ich schwitze vermehrt und das ist natürlich dann auch mit einer Gefährdung des Immunsystems. Man muss es anpassen an die Situation. Ja, also das ist für mich eine Nebenwirkung, die so ein bisschen dafür spricht, dass es auch einen nicht erwünschten Effekt hat.
Ja, oder was natürlich auch sein kann, dass bei vielen Menschen ja gerade so der Kaffee auch die Darmtätigkeit anregt. Und das ist dann ja auch nicht so wünschenswert, wenn ich hinter die Büsche muss.
Ja, ja. Wie ist das sonst mit der Verpflegung? Ich kenne viele Sportler, für die gehört es dazu, dass sie ein Getränk zum Sport mitnehmen, was aber Kohlenhydrate enthält. Sollte ich trotzdem trinken bei dieser Einheit?
Meinst du jetzt bei dieser Train-Low-Einheit, oder?
Genau, einfaches Wasser.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt 60 Minuten maximal ganz locker durch die Lande trabe, dann trinke ich vorher was, dann brauche ich eigentlich nichts mitnehmen, außer ich fühle mich wohl, wenn ich was trinke. Aber grundsätzlich sollte die Hydrierungsstrategie einfach auch der Belastung angepasst sein. Und wenn ich das Gefühl habe, mir tut es jetzt gut, sei es auf der Rolle, weil ich da sowieso mehr schwitze, oder auf dem Laufband, wo ich auch mehr schwitze, dann Wasser mit einer Prise Salz, so eine Messerspitze Salz mitnehmen. Aber ohne Süßstoff und ohne Zucker.
Ja, das haben wir, glaube ich, alle verstanden. Der Zucker widerspricht dem Sinn der Einheit, der Süßstoff dem Sinn sämtlicher Biologie.
Genau.
Von daher können wir da einen Strich drunter machen. Ja, was nehmen wir mit nach Hause? Was ist wichtig? Was möchtest du nochmal unterstreichen?
Ich kann mich erinnern, als diese ersten Studien, diese Train-Low-Studien publiziert wurden, da habe ich die erste bekommen, bevor sie in dieses AAA-Magazin ging, den Second Review. Und der Wissenschaft, ich habe das dann gelesen und habe gedacht, mein Gott, na, das ist ja alles ganz anders, wie man es gedacht hat. Eben bis zu dem Zeitpunkt hatte man ja noch nicht gewusst, dass dieses Glykogen neben der Energie auch ein wirklicher Modulator der Stoffwechselprozesse darstellt. Ich glaube, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, wo die Australier das erste Mal publiziert haben. Und da kann ich mich noch erinnern, und das gefällt mir, und das möchte ich jetzt halt einfach so zum Schluss noch sagen. Da sagte dieser Forscher zu mir, du darfst nie vergessen, es gewinnt nicht der Athlet mit der besten, mit der optimalen enzymatischen Ausstattung, wenn man das Muster messen würde, sondern einfach nur der am schnellsten ist.
Ein perfektes Schlusswort.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Wissenschaft auf die Praxis untergebrochen. Ja, in diesem Sinne, probiert es aus, glaube ich, da draußen. Ja, also probieren geht über studieren. Es gibt wie bei allem im Training Responder und Non-Responder wahrscheinlich. Dem einen taugt es, dem anderen nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Tool, was sowohl auf Leistungsfähigkeit als auch auf Wohlbefinden und wenn es nur über die Gewichtsabnahme funktioniert, einzahlen kann. Und von daher, ich habe es für mich kennen, lieben und schätzen gelernt. Also ich mache das ganz gerne und kann es nur empfehlen, das zumindest einmal auszuprobieren.
Genau.
Ja, ich danke dir, Caro.
Ich danke dir,
wir hören uns wieder.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Servus.